Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe des Religionen-Podcasts, der diesmal direkt aus Erfurt kommt. Denn hier ist heute Vormittag der 103. Katholikentag zu Ende gegangen. Er stand unter dem Motto Zukunft hat der Mensch des Friedens. Und wir wollen direkt hier vor Ort in unserem Ü-Wagen jetzt Bilanz ziehen und berichten von diesen 5 Tagen, in denen es immer wieder darum ging, einerseits, welche Zukunft die katholische Kirche hat und andererseits, was sie beitragen kann zu einer Zukunft des Friedens und zum Erhalt der Demokratie.
In jedem Ort in Thüringen gibt es eine Kirche. In jedem Ort in Thüringen gibt es weniger, aber es gibt Christinnen und Christen unterschiedlicher Konfessionen. Das ist ein demokratisches Reservoir, das ein ungeheurer Schatz ist. Das heißt, die Kirche, die Kirchen sind auch Orte der Demokratie. Und ich hoffe und wünsche, dass sie sich dessen auch bewusst werden und das auch leben und das auch zeigen.
Das hat der Theologe und Sozialwissenschaftler David Bekrich aus Magdeburg beim Katholikentag den Kirchen ins Aufgabenheft geschrieben. Gleich geht es hier noch um andere Themen, die in diesen Tagen der Kirche aufgetragen wurden. Ein guter Dialog mit Menschen, die sich nicht als gläubig verstehen zum Beispiel. Außerdem bespreche ich mit 2 jungen Menschen, warum und wofür sie sich in der katholischen Kirche engagieren. Und wir lassen sie teilhaben, zumindest an ein paar Begegnungen auf diesem Katholikentag. Die Kirche schrumpft, die Kirche verliert Vertrauen, die Kirche verpasst die Digitalisierung. So etwas bekommen Katholikinnen und Katholiken ziemlich regelmäßig zu hören. Hier beim Katholikentag in Erfurt haben viele auch deshalb Ermutigung in schwierigen Zeiten gesucht. Aber welche Antworten konnten sie hier finden und wie zukunftsfähig hat sich die Kirche auf dem Katholikentag gezeigt? Mit diesen Fragen ist Burkhard Schäfers in den vergangenen Tagen hier in Erfurt unterwegs gewesen.
Jesus ist ein Rockstar. Lange Haare, getönte Brille, weißes Hemd überm dunklen T-Shirt. Umringt von Groupies, die ihm zuwinken. So stellt sich das zumindest eine künstliche Intelligenz vor. Sie hatte den Auftrag, Bilder für einen Kreuzweg zu generieren. Der Katholikentag zeigt diesen KI-Kreuzweg im evangelischen Augustinerkloster in Erfurt.
Die Idee war im Grunde über entfremdete Darstellungen von biblischen Motiven in inhaltliche Gespräche zu kommen. Und das ist in der Tat gelungen.
Sagt Benedikt Fischer, der den KI-Kreuzweg initiiert hat. Er ist katholischer Priester und Dechant im Erzbistum Paderborn. Für den künstlich erzeugten Kreuzweg hat er zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für intelligente Mechatronik eine KI beauftragt, Jesu Leiden im heutigen Kontext abzubilden. Eine Darstellung zeigt Jesus umringt von Reportern mit Mikrofonen. Nach seiner Verurteilung zum Tod hat er schlechte Presse. Auf einem anderen Bild sitzt Jesus auf dem elektrischen Stuhl. Als Fischer das KI-generierte Ergebnis zum ersten Mal sah, wurde ihm kurz etwas bange.
Ganz offen gesprochen habe ich gedacht, ach du liebe Güte. Es gab natürlich auch Menschen, die sehr zornig uns gegenüber aufgetreten sind. Der Großteil der Besucher der Ausstellung war allerdings sehr nachdenklich aus der Ausstellung herausgegangen und alle haben gesagt, das Thema wird uns beschäftigen. Es wird nicht mehr die Frage sein, lassen wir KI zu oder nicht, sondern es wird nur noch die Frage sein, wie viel KI lassen wir zu?
Das gelte auch für die Kirche, sagt der katholische Pfarrer. Währenddessen hat sich gerade eine Familie aus Trier den KI-Kreuzweg angesehen.
Ich fand es total spannend. Also einige Bilder haben mich angesprochen, besonders der elektrische Stuhl, wo Jesus so eine Art Dornenkranz aus einer Lichterkette oder so einer Elektrode hat.
Also ich fand es erstmal sehr witzig. Den Kreuzweg oder Bilder in der Kirche hat man oft schon mal gesehen. Das war jetzt mal was ganz Neues und ja, sieht moderner aus und für mich dann auch interessanter.
Also von der Ästhetik her glaube ich, dass Menschen das besser können. Von den Ideen, die umgesetzt wurden, fand ich es gut. Ich glaube, wir brauchen mehr zeitgemäße, moderne Bilder in der katholischen Kirche. Bei allem Respekt vor historischen Gebäuden und auch historischer Kunst ist es auch gut, wenn wir moderne Interpretationen bekommen.
In Sachen Zukunft beschäftigt diesen Katholikentag noch eine andere große Frage. Wie können Christinnen und Christen mit Nichtreligiösen über Glaubensfragen sprechen? Im Gastgeberbundesland Thüringen sind 3/4 der Menschen konfessionslos und nur etwa 7% katholisch. Wird es in anderen Regionen in Deutschland bald ähnlich aussehen? Der Philosoph und Theologe Eberhard Tiefensee sagt dazu in Erfurt.
Gegen die Realität hilft kein Wünschen. Sie stellt Aufgaben. Wir wünschen uns, dass die schöne Vergangenheit wiederkehrt, wo die Welt noch in Ordnung war, weil es noch eine Volkskirche, eine Leitkultur oder Ähnliches gab, wo die Kirchen voll und die Kinder alle getauft und verheiratet waren. Und ich breche ab. Es ist vorbei und kommt nicht wieder. Nostalgie sollten wir uns verbieten, denn wer ständig in den Rückspiegel schaut, fährt gegen den Baum.
Trotzdem werde die Kirche in der Gesellschaft gebraucht, sagt die Berliner Journalistin Valerie Schönian, die nicht getauft ist.
Gleichzeitig glaube ich, dass das Bedürfnis nach etwas, was der Wesenskern der Kirche ist, auch immer größer geworden ist und wonach gerade irgendwie alle Menschen suchen, nämlich diesem Hoffnungsding. Deswegen glaube ich, dass es trotzdem weiterhin total relevant ist, deswegen sitze ich auch hier, dass es möglich ist, dass die Kirche schon auf die Leute zugeht, auch auf die Nicht-Religiösen und sagt, okay, ich kann hier irgendwie Angebote schaffen, aber man muss natürlich schon als Kirche irgendwie damit leben, dass viel passiert ist und die Menschen dann erstmal misstrauisch sind.
Trotz Vertrauensverlust angesichts von sexualisierter Gewalt, schleppender Aufarbeitung und problematischem Umgang mit Macht rät auch ein anderer der Kirche zu mehr Selbstbewusstsein. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung und SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider, der die Kirchen für wichtig für den Erhalt der Demokratie hält.
Die Kirchen können einen Raum bieten, den wir sonst in der Gesellschaft nicht mehr so oft haben, nämlich verschiedene Milieus zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen vom Geist von Erfurt auch mit ausgeht und Sie, wenn Sie von Erfurt fahren, diese Idee vielleicht auch mitnehmen und insbesondere auch in Ostdeutschland diese Räume mit öffnen und anbieten.
Was kann die Religion, was andere nicht können? Die Antwort auf diese Frage dürfte entscheidend sein dafür, dass eine schrumpfende Kirche künftig noch übers Stammpublikum hinausstrahlt. Der Theologe Eberhard Tiefensee sagt, Kirche habe eine Ritualkompetenz.
Zum Beispiel, Corona ist passiert, es gibt Opfer. Da sind möglicherweise die Religionen diejenigen, die ja über einen ziemlichen Erfahrungsschatz verfügen, den sie dann einbringen können. Natürlich dann immer mit den anderen zusammen. Also wir machen dann nicht Rituale für die anderen, sondern mit ihnen.
Um das gute Miteinander geht es in der katholischen Kirche auch zwischen Klerikern und sogenannten Laien. Aller hierarchischen Verfasstheit zum Trotz wollen Nichtgeweihte über den Weg der Kirche in die Zukunft mehr mitbestimmen. Das machten sie einmal mehr in Erfurt deutlich und griffen auch die Frage nach den Entscheidungsbefugnissen der Priester und Bischöfe und nach Weiheämtern für Frauen immer wieder auf. Passend dazu informierten sich manche über neue Gemeindeleitungsmodelle im Bistum Erfurt. Matthias Kugler ist Theologe, verheirateter Vater von 4 Kindern und seit einigen Monaten leitet er die Erfurter Pfarrei St. Josef.
Ein Pfarrer gibt es in der Gemeinde dann gar nicht. Ein Pfarrbeauftragter, so wie ich das mache, übt die Leitungsfunktion aus, die sonst ein Pfarrer hätte. Aber es wird mir ein Priester zur Seite gestellt, der ist dann verantwortlich vor allem für die Sakramentenspendung.
So etwas könnte auch andernorts in Deutschland Schule machen. Wie überhaupt der Katholikentag hofft, dass von Erfurt Impulse für die Gemeinden vor Ort ausgehen. Sei es für den Dialog mit Nichtchristen oder den Einsatz von neuen Technologien. Dichant Fischer, der den KI-Kreuzweg initiiert hat, sagt es so.
Zukunftsfähig müssen wir natürlich auch werden, indem wir sprachfähig werden, über religiöse Inhalte uns auszutauschen. Das fehlt ja weitestgehend. Und da könnte KI uns eine gute Gelegenheit geben, genau das zu tun. Uns Bildmaterial oder auch Texte zu liefern, über die wir dann miteinander ins Gespräch kommen.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, das Dekanat Paderborn hat zu diesem Kreuzweg auch eine Webseite erstellt. Da können Sie sich die Bilder anschauen. Ich will diese Adresse jetzt nicht buchstabieren, aber versuchen Sie es in einer Suchmaschine doch mal mit den Stichworten Kreuzweg, KI generiert und Paderborn. Ich glaube, da kommen Sie auf die richtige Webseite. Rund 20.000 Menschen haben an diesem Katholikentag in Erfurt teilgenommen. 20.000 Menschen, von denen nehme ich jetzt mal an, ein Großteil sich in irgendeiner Form der katholischen oder vielleicht auch einer anderen christlichen Kirche verbunden fühlt. Manche von diesen Menschen haben sich entschieden, in der Kirche auch ihre berufliche Zukunft zu sehen und andere haben sich entschieden, hier einen großen Teil ihrer freien Zeit ehrenamtlich zu investieren. Und das alles in einer Zeit, in der einerseits die Mitgliederzahlen sinken, aber in der auch die katholische Kirche immer wieder in der Kritik steht für ihren Umgang mit sexualisierter Gewalt durch Priester, dafür, dass Frauen nicht zu Weiheämtern zugelassen werden, auch dafür, dass es doch sehr strenge Hierarchien gibt. Warum engagiert man sich da überhaupt noch in der katholischen Kirche und wofür eigentlich? Was soll sich ändern? Was soll bleiben? Geht es darum, die Kirche zu verändern oder geht es darum, mit der Kirche etwas in der Gesellschaft zu verändern? Diese Fragen möchte ich jetzt mit zwei jungen Menschen besprechen, die zurzeit im Kontext der katholischen Kirche arbeiten und beide auch mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Zunächst begrüße ich Katharina Petzold. Sie ist Dekanatsjugendseelsorgerin in Heiligenstadt und Abgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen im Kreistag des Eichsfeld. Das ist eine katholische Bastion hier in Thüringen. Hier beim Katholikentag ist sie mit einer Jugendgruppe unterwegs und trotzdem jetzt in den Ü-Wagen gekommen. Herzlich willkommen, Frau Petzold.
Dankeschön für die Einladung.
Außerdem hier bei uns im Ü-Wagen ist Tom Burmann. Er ist angehender Lehrer für Religionsunterricht und Sozialwissenschaften an einer katholischen Schule in Essen. Und er ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Theologiestudierender, ist außerdem ehrenamtlich engagiert bei den Pfadfindern und anderswo. Auch Ihnen herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Zum Einstieg eine Frage an Sie beide, mit der Bitte um eine eher kurze Antwort, auch wenn es was ganz Wesentliches ist. Wenn Sie mit diesen jungen Menschen zu tun haben, als Seelsorgerin oder als Referendar, was möchten Sie denen weitergeben? Was ist für Sie zentral, nicht nur am christlichen Glauben, sondern vielleicht auch an dieser Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, Frau Petzold?
Ich würde weitergeben aus der Glaubensperspektive, dass Sie ein Vertrauen haben, dass sie getragen sind, dass sie begleitet sind, einerseits durch Gott, aber andererseits auch durch die Gemeinschaft, der sie seit der Taufe angehören und dass sie da immer eine Heimat finden können.
Herr Buhmann, Sie nicken schon zustimmend, würden Sie das auch so sagen?
Auf jeden Fall. Also ein gemeinschaftsstiftendes Erlebnis ist ja Glauben auch immer. Und ja, durch biografische oder durch Gruppendynamiken, sage ich jetzt mal, entsteht da ja auch etwas, wo man sagen kann, ja, Kinder und Jugendliche, die brauchen eben diese Begleitung, auf die angesprochen wurde, aber die brauchen eben auch das Gefühl, ja, da sind Leute, die zeigen auch, die können das vorleben und da kann ich mir was abgucken bei.
Also es gibt gute Gründe, die jungen Menschen einzuladen, zu motivieren, in der Kirche mitzumachen. Frau Petzold, gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, ach, das müsste sich aber schon noch ändern, damit ich noch überzeugter einladen kann? Da gibt es doch Dinge, die im Argen liegen.
Ja, einerseits ist das ganz praktisch, manchmal Formen der Liturgie, die die Jugendlichen gar nicht mehr so abholen und ansprechen. Und andererseits ist es vielleicht auch das Klischee der rückwärtsgewandten Kirche, wo ich mich als junger Mensch vielleicht gar nicht wiederfinde, auch in meiner Identität, in dem, was mich ausmacht, dass man da vielleicht Vorbehalte hat, reinzuschnuppern. Und da versuche ich natürlich, diese Vorbehalte auch so ein bisschen aufzubrechen und trotzdem einzuladen und mit dem, was ich kann, zu gestalten, sodass es einladend für diese Altersgruppe ist.
Herr Buhmann, es gibt aber ja auch Gründe, für Traditionen zu kämpfen, zu sagen, es gibt Dinge, die sind gut so, wie sie sind und die sollen so bleiben. Ich stelle diese Frage auch nicht ganz zufällig Ihnen. Sie sind auch in konservativen Organisationen engagiert. Konservativ heißt ja etwas bewahren. Würden Sie sagen, auch das, dafür kämpfe ich, dass Dinge bleiben in dieser katholischen Kirche?
Ja, auf jeden Fall. Es ist zum einen so, natürlich, ich sehe auch, Liturgie kann auch etwas Erneuerndes sein. Nehmen wir allein die Taizé-Spiritualität zum Beispiel, die ja wirklich viele junge Menschen anspricht. Ich nehme aber auch immer mehr wahr im öffentlichen Kontext, dass junge Menschen sich auch der normal, also ich sag mal der normalen Sonntagsmesse hingezogen fühlen. Und viele Junge auch sagen, ich möchte eigentlich gar nicht, ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, irgendwie einen Familiengottesdienst, wo ich zum Vaterunser hoch an den Altar muss oder so. Die wollen das als spirituellen Moment erfahren, möchten in Anführungsstrichen das, was sie quasi von klein auf erlebt haben, ja, feiern dürfen und das ungestört von anderen Einflüssen. Aber natürlich ist es auch so, man sollte auch denen, die das, die eben eine andere Art von Spiritualität pflegen oder ansprechen, denen das auch zugestehen.
Also im Grunde eine Offenheit für ganz verschiedene Strömungen. Sie nicken beide zustimmend. Frau Petzold, Sie haben bis vergangenes Jahr eine Projektstelle gehabt in Heiligenstadt bei der Caritas und haben da im Café Vielfalt gearbeitet. Da geht es auch darum, Menschen anzusprechen, die nichts mit der katholischen Kirche zu tun haben. Davon gibt es in Thüringen ja doch ziemlich viele. Ist Ihnen das auch wichtig, dass katholische Kirche Menschen ohne katholischen Glauben etwas bringt, in Anführungszeichen?
Auf jeden Fall. Also meine Stelle war so ein bisschen unter dem Leitwort pastorale nicht-kirchlichen Räumen. Also gerade Menschen da aufzusuchen, wo halt nicht die Kirche vorne dran steht am Gemeindehaus, weil solche Projekte kann man halt nicht in bewusst kirchlichen Räumen etablieren. Aber wir sind ja auch in einer Zeit, in der viele Menschen suchend sind. Und ich finde, da hat Kirche auch einen Auftrag, da auch rauszugehen. Vielleicht nicht unbedingt mit diesem Missionsgedanken, aber als Seelsorgerin und Seelsorger da die Leute aufzusuchen und zu begleiten. Und bei mir war auch viel interreligiöser Dialog mit dabei. Und das finde ich auch ganz besonders wichtig. Das hat mir da gut gefallen.
Und in diesen Kontexten, auch an der katholischen Schule, Herr Bohmann, stehen Sie ja wahrscheinlich vor Menschen, die doch irgendwie gewisse Anfragen an die katholische Kirche haben. Sie haben bei einem Podium gestern gesagt, Sie standen auch mal einem 14-jährigen Mädchen gegenüber, das sagte, ich will Priesterin werden, warum geht das nicht? Sind das so Momente, wo Sie denken, ach, warum muss ich das jetzt erklären? Warum stehe ich jetzt für diese Organisation hier?
Ja, durchaus. Man muss sich ja jeden Morgen als Religionslehrer hinterfragen, wenn man aufsteht und fragen, ja, wie stehe ich heute meinen Mann, meine Frau? Wir haben ja alle irgendwie eine kirchliche Lehrerlaubnis als Religionslehrerinnen und Lehrer. Und natürlich, wir können auf der einen Seite, müssen wir kirchliche Lehre darlegen, erklären. Wir sind aber natürlich auch frei, unsere eigene Meinung trotzdem kundzutun. Also so, ich sage jetzt mal das Abstrahieren und sagen, ja, so ist die Lehre. Der kannst du zustimmen aus den und den Gründen, aber das kannst du auch anders sehen. Also ich sag mal, kritisch arbeiten.
Und Frau Petzold, es gibt ja gerade in der katholischen Kirche so viele Bündnisse, die so viel Unterschiedliches wollen. Am deutlichsten sieht man es vielleicht an Maria 1.0 und 2.0. Es gab zuerst Maria 2.0, das sich eben als Bündnis für ja verstärkte Sichtbarkeit und Mitsprache von Frauen eingesetzt hat. Und Maria 1.0 hat sich gegründet, um zu sagen, wir sind aber doch für die überlieferte katholische Lehre. Sie haben das wahrscheinlich auch Organisationen in dieser Kirche, wo Sie denken, nee, also das ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was ich hier möchte. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist natürlich eine Spannung, die da aufgemacht wird, wo ich auch meine Schwierigkeiten habe mit einigen Positionen. Ich selber verstehe mich eigentlich als Feministin und bin auch in meiner parteipolitischen Tätigkeit immer für Gleichberechtigung, wo ich dafür einstehe. Ich sage aber, jede Meinung hat erstmal ihre Daseinsberechtigung und ich verstehe, dass gerade es Leute gibt, die gerade in diesem Traditionellen und Bewahrenden einen sehr großen Halt und eine sehr große Stütze finden. Andererseits sage ich, die Welt dreht sich weiter. Wir wissen heute auch aus der theologischen Forschung, dass gewisse Dinge eben durch patriarchale Strukturen geprägt sind, wo man heute durchaus als aufgeklärte Gesellschaft drüber überlegen kann, ob man das so lässt oder ob man sagt, nicht, wir passen uns dem Zeitgeist an, aber wir öffnen uns, um vielleicht auch diese Strukturen, die ja auch sehr viel Leid und Schmerz verursacht haben, einfach aufzubrechen und da menschenfreundlicher, auch noch menschenfreundlicher unterwegs zu sein, als wir es uns manchmal selber auf die Fahnen schreiben.
Herr Bohmann, Sie saßen gestern hier beim Katholikentag auf einem Podium. Da ging es auch darum, warum sich in der katholischen Kirche als kompromittierte Organisation noch engagieren. Und eine Ihrer Antworten war, weil ich nicht anderen das Feld überlassen will. Welche anderen sind das? Wem wollen Sie auf keinen Fall das Feld überlassen?
Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, den extremen Randgruppen. Es ist wie in der Politik, sage ich immer, wir haben natürlich von konservativ als auch liberal ja fast schon mittlerweile radikale Strömungen in der Kirche. Und da möchte ich einfach sagen, es fehlt, wie leider häufig auch in der Politik, ein gutes Mittelmaß im Moment. Ich habe so den Eindruck, wenn ich mir die kirchliche Landschaft aktuell angucke, es wird sich immer mehr in einen Grabenkampf verstrickt. Und ich habe es auch auf dem Katholikentag jetzt sehr eindrücklich irgendwie erleben können. Ich hatte manchmal auch das Gefühl, bei all dem guten, wirklich schönen Austausch, den ich erlebt habe, war es auch oftmals so, dass man schon mit ja einem gewissen Klischee gegenüber bestimmter Gruppen entgegengetreten ist. Und da möchte ich einfach dazu beitragen, da wieder den offenen Dialog zu suchen und zu sagen, ja, wie auch eben schon gesagt wurde, man kann seine eigene Meinung vertreten, sollte aber auf der anderen Seite offen sein, eben auch andere zu respektieren, zu tolerieren, unabhängig davon, sich selbst dann sofort irgendwie als angegriffen zu fühlen. Ich glaube, das ist eine Kunst, aber es bedarf einen ganz hohen Maß an ja Selbstreflexion in diesem Gebiet.
Ich bin hier im Gespräch mit der Kommunalpolitikerin Katharina Petzold von den Grünen und dem Studienreferendar Tom Bohmann, beide auch in der katholischen Kirche engagiert. Jetzt würde mich eben interessieren, wie Sie Ihr Engagement in und außerhalb der katholischen Kirche verbinden. Fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Petzold. Sie sind ehrenamtlich in der Politik, gerade wiedergewählt worden in den Kreistag im Eichsfeld und in den Stadtrat von Heiligenstadt. beides Mal als einzige Grüne. Vermutlich gibt es im Eichsfeld Menschen, die finden, eine Katholikin sollte sich nicht bei den Grünen engagieren. Und vermutlich gibt es Grüne, die finden, eine überzeugte Katholikin passt doch eigentlich nicht so recht in ihre Partei. Mit wem haben Sie es schwerer?
Tatsächlich ist meine Partei sehr aufgeschlossen der Kirche gegenüber. Wir haben die Landesarbeitsgemeinschaft Christinnen, also die LAG Christinnen. Und wir hatten noch einen Stand hier auf dem Katholikentag, wo ich vorbeigeschaut bin. Also da stoße ich eigentlich nicht auf Widersprüche. Aber Sie haben vollkommen recht. Selbst bei Kolleginnen und Kollegen, die finden das doch einige sehr befremdlich, dass das Bistum jemanden anstellt, der sich bei den Grünen engagiert und da Mitglied ist. Und auch in diesen ländlichen Gegenden, wo ich herkomme, ist doch immer mit einigen Vorbehalten, mit denen ich zu tun habe, wenn ich das halt sage. Allerdings war mein Engagement bei den Grünen quasi zuerst und dann habe ich die Anstellung bei der Kirche gehabt.
Weshalb gut, aber ich, Katholikin waren Sie schon immer?
Katholikin war ich schon immer, das stimmt. Aber ich für mich kann es sehr gut verbinden mit dem Auftrag der Schöpfungsbewahrung und da habe ich keine größeren Widersprüche in mir.
Im Kreistag Eichsfeld haben Sie einen ziemlich unangenehmen Gegenspieler, den Vorsitzenden der Thüringer AfD, Björn Höcke. Man hört von vielen Abgeordneten in verschiedenen Parlamenten, wie nervenaufreibend die Arbeit geworden ist, wenn da antidemokratisch eingestellte Abgeordnete dazwischen funken. Sicher gibt es da Vernetzungen, Bündnisse, die helfen, dass man zusammensteht. Gibt es da auch so etwas wie ein katholisches oder christliches Bündnis von Abgeordneten, die sagen, und wir stellen uns auf dieser Grundlage den Antidemokraten entgegen?
Also eine feste Struktur dafür gibt es nicht. Aber ich erlebe die Kirche bei uns im Eichsfeld auch als sehr engagiert. Wir haben das sehr schnell hingekriegt, im Februar so eine große Demokratie-Demonstration zu organisieren, wo wir ganz spontan 2000 Leute auf die Straße bekommen haben. Und da sind auch die Kirchengemeinden vertreten, die Pfadfinderinnenschaft. Wir hatten es auch schon, dass die Kirchenglocken zum Friedensgebet geläutet haben vor diesen Demonstrationen. Also da habe ich immer gute Ansprechpersonen, die uns auch da in diesem demokratischen Bündnis unterstützen. Und auch ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement bei mir in der Heimatstadt speist sich aus den Kirchengemeinden. Also da bin ich tatsächlich sogar ein bisschen stolz drauf.
Herr Bohmann, Sie sind bei den Pfadfindern engagiert und bei den Maltesern. Das sind jetzt beides mal Organisationen, wo es auch nicht kirchliche Pendants gibt. Auch da gibt es Bündnisse natürlich. Ist das manchmal so, dass man denkt, naja gut, jetzt sind wir in diesem Bündnis, dann halte ich jetzt mal lieber sozusagen die christliche Seite meiner Organisation ein bisschen zurück, weil die vielleicht auch nicht alle so gut verstehen? Oder sind Sie da ganz selbstbewusst und sagen Sie, ja, also wir als katholische Christen gehören da genauso dazu und da soll mir jetzt keiner kommen und sagen, was machst du hier?
Ja, zunächst einmal, mein Engagement bei den Pfadfindern ruht im Moment so ein bisschen. Deswegen möchte ich da vielleicht nur sagen, da kann man auf jeden Fall Tendenzen aktuell feststellen, wo man sagt, es gibt durchaus auch Pfadfinderorganisationen, die wesentlich mehr, ich sag mal, aus diesem freichristlichen Kontext kommen und wo die DPSG als solche auch als eher sehr liberale Pfadfinderschaft auftritt.
Kurz sagen wir, DPSG ist die katholische,
genau,
Pfadfinderschaft.
Genau, richtig, ja. Bei den Maltesern ist es natürlich immer so, da bin ich überwiegend im Katastrophenschutz tätig, da steht natürlich der Mensch im Fokus. Da wir sagen natürlich, wir sind irgendwo eine christlich-katholische Organisation und die Werte davon, die spiegeln sich irgendwo wieder. Aber wenn ich auf dem Rettungswagen, auf dem Krankentransportwagen sitze, dann steht natürlich nicht meine Religion oder die des Patienten im Vordergrund, sondern da würde ich sagen, ich persönlich mache es aus einer Art diakonischen Nächstenliebe, weil ich sage, ich möchte der Person, die Hilfe benötigt, helfen. Und da kann natürlich mal eine Art kleines Glaubensgespräch stattfinden, aber das ist jetzt nicht zwingend.
Und Ablehnung haben Sie da nie erfahren in diesem Kontext, dass jemand sagt, komm, also als Christ brauchst du mir hier jetzt nicht zukommen?
Nee, ich würde aber auch da tatsächlich sagen, viele Leute verbinden jetzt Malteser auch nicht in erster Linie mit katholischer Kirche.
Das stimmt. Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Katholikentag hier schauen, der stand unter dem Motto Zukunft hat der Mensch des Friedens. Das ist ein, glaube ich, großes, wichtiges und richtiges Motto, aber es ist ja doch auch ziemlich abstrakt und auch formelhaft. Und das in Zeiten schwieriger Diskussionen um Waffenlieferungen in die Ukraine oder um den Gaza-Krieg. Frau Petzold, haben Sie denn in diesen 4 Tagen konkrete Denkanstöße bekommen, über Frieden nachzudenken? Oder haben Sie vor allem für Frieden gebetet und Dona Nobis Patrem im Kanon gesungen, was ja auch seine Berechtigung hat, aber vielleicht was anderes ist?
Ja, ich habe viel gebetet, nicht nur für Frieden, auch für andere Dinge. Ich fand das von der Caritas sehr schön, Frieden beginnt mit mir. Also, dass ich ein Stein des Anstoßes sein kann, dass ich mit meinem Nächsten, mit meiner Nächsten friedvoll umgehe, die Person annehme, auch in der allem Unterschiedlichkeit und das gegensätzlicher Meinung, dass man sich wertschätzend und respektvoll gegenübersteht. Aber einen Moment hatte ich, der hat mich wirklich so ein bisschen ins Straucheln gebracht. Ich war im Jugendhaus St. Sebastian untergebracht mit ganz vielen anderen Jugendlichen, unter anderem einer ukrainischen Tanzgruppe. Die haben ja ihre Volkstänze aufgeführt, hatten mehrere Ausflüge und die sind aus der Ukraine gekommen, 24 Stunden mit dem Bus gefahren. Und bleiben jetzt noch ein paar Tage in Thüringen und reisen dann wieder zurück. Und die Organisatorin hat zu mir gesagt, es ist nicht die ganze Tanzgruppe, die über 18 durften ja nicht ausreisen. Und da habe ich mir dann schon gedacht, wir treffen uns hier im großen Raum, reden 4-5 Tage über nichts anderes als Frieden und wo können wir anfangen. Und dann gibt's Länder in Europa eigentlich unmittelbar hier so, dass man sie mit dem Bus erreichen kann. Und da können junge Menschen nicht ausreisen, weil sie über 18 sind und eventuell für den Krieg eingezogen werden. Und das war so widersprüchlich in mir, wo ich gesagt habe, wir verstehen uns als aufgeklärte Welt, als fortschrittliche Menschheit und dann ist das noch sowas und da bin ich ganz schön gestolpert.
Herr Bohmann, wie ging es Ihnen mit diesem Motto, vielleicht auch im Hinblick darauf, dass Sie wahrscheinlich im Sozialwissenschaftenunterricht auch über Krieg und Frieden reden müssen? Haben Sie da Anstöße mitgenommen von hier?
Auf jeden Fall. In der Innenstadt war ja durchaus auch die Militärseelsorge natürlich tätig. Es war aber natürlich auch ganz starke Kritiker von Religion da. Es gab ja auch Menschen, die so Plakate hochhielten, wo drauf stand, ja, Kirche befördert Krieg. Das hat mir natürlich auch zu denken gegeben, zu überlegen, ja, was ist denn da dran, unabhängig davon, ja, was sonst für Meinungen da vertreten werden. Und für den Politikunterricht, aber auch für den Religionsunterricht sind da auf jeden Fall Denkanstöße hochgekommen, wo ich sagen würde, ja, da müssten wir nochmal gezielt gucken.
Frau Petzold, Sie waren ja diesmal mit einer Jugendgruppe unterwegs. Womit würden Sie beim nächsten Mal unter den jungen Leuten werben, dass die mitkommen zum nächsten Katholikentag 2026 in Würzburg oder vielleicht davor schon sogar zum Evangelischen Kirchentag nach Hannover nächstes Jahr? Was wäre so Ihr Argument, es lohnt sich mitzukommen?
Genau, da sage ich einfach mal, da würde ich meine Jugendlichen zitieren, die ja gar nicht wussten, worauf sie sich eigentlich eingelassen haben und mir schon am ersten oder zweiten Abend gesagt haben, dass sie alle sehr offen wahrnehmen. Also, dass sie mit ganz vielen Menschen sofort ins Gespräch kommen, dass es keine Hemmungen gibt, jemanden nach was zu fragen, einfach sich an den Ständen zu informieren, wenn man vielleicht gar nicht weiß, was ist denn das für eine Organisation. Sie haben mir erzählt, dass sie mit 4 älteren Frauen zusammen Rosenkränze gefädelt haben und das war für die eine ganz tolle Erfahrung. Und ich glaube, so würde ich das auch weitertragen, dass es nicht darum geht, dass man jetzt so unbedingt was ganz Katholisches 5 Tage macht, sondern dass man die Gemeinschaft erlebt, sich in Fülle erlebt, gemeinsam im Gebet ist und das ist so eine bestärkende Kraft, die auch ganz lange noch tragen kann.
Herr Bohmann, würden Sie so auch Ihren Schülern und Schülerinnen davon berichten und dafür werben nächstes Mal?
Ja, auf jeden Fall. Es gab ganz viele Stände, die für mich auch ganz neu waren, das sage ich ganz ehrlich und offen. Und eben dieses Gemeinschaftsstiften, das habe ich auch erlebt, zu sagen, ja, wir kommen hier extra zusammen und der Katholikentag, der lebt ja auch vom Diskurs, finde ich. Und von der Seite aus würde ich den Schülerinnen und Schülern sagen, kommt auf jeden Fall mit, schaut euch das an und nehmt die Eindrücke, die positiven, aber auch die negativen mit nach Hause.
Also auf jeden Fall viele Denkanstöße, Gemeinschaftserlebnisse, wohl auch Bestärkung im Engagement in der katholischen Kirche hier beim Katholikentag. Vielen Dank, Katharina Petzold, Jugendseelsorgerin und Kreistagsabgeordnete aus Heiligenstadt. Und vielen Dank, Tom Bohmann, ehemaliges Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Theologiestudierender und Studienreferendar an der katholischen BMV-Schule in Essen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wenn wir als Journalistinnen und Journalisten von einem Ereignis wie dem Katholikentag berichten, dann schauen wir zunächst auf Themen, auf interessante Gäste und Veranstaltungen. Aber so ein Katholikentag, der hat noch eine andere Seite und die lässt sich kaum planen und jedenfalls nicht in ein Programmheft fassen. Sie ist aber mindestens genauso wichtig. Ich meine die Begegnungen und oft sind das die Zufallsbegegnungen. Wie bereichernd es sein kann, mit ganz unbekannten Menschen im Anschluss an eine Podiumsdiskussion ins Gespräch zu kommen, das hat man besonders in Corona-Zeiten gemerkt. Denn da fand ein ökumenischer Kirchentag digital statt. Und danach haben ganz viele, die das am heimischen Computer mitverfolgt haben, gesagt, das hat sich jetzt nicht wie ein Kirchen- oder ein Katholikentag angefühlt. Hier in Erfurt war jetzt viel Zeit und Raum für persönliche Begegnungen. Und Kirsten Dietrich hat da so manches mitbekommen.
Hier gibt's keine Fremde, hier gibt es nur Freunde. du bisher noch nicht getroffen hast.
Ein ganzer Katholikentag voll Freunde, die man nur noch nicht getroffen hat. Zum Auftakt wird das traditionell Programm beim Abend der Begegnung. Wobei, manche Fremde kannte man dann eben doch schon vorher.
Da muss man nach Erfurt fahren, um sich da zu sprechen.
So ist es. Ja, schön.
Kurze Stutzen, Ausrufe des Erstaunens, dann fallen sich am Anger in der Erfurter Innenstadt zwei Menschen um die 50 in die Arme.
Dass man jemanden trifft, das war mir klar, weil die katholische Blase wird immer kleiner und den Anteil davon, den man kennt, der wird entsprechend größer. Aber extra nach Erfurt zu fahren und dann meine alte Freundin, mit der wir irgendwie den Kontakt abreißen haben lassen, wieder zu treffen, ist sehr schön.
Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass gerade hier auch in Ostdeutschland, wo viele Christen und Christinnen aus einer Region kommen, wo sie die drei, vier Leute, die sonst mit ihnen in der Kirche sitzen, kennen, man hier auf dem Katholikentag die Möglichkeit hat, rauszufinden, wie vielfältig Kirche ist, wie viele Gläubige es doch gibt und wie man sich dann einfach auch so zusammenschließt.
Ortswechsel, Friedensgebet am Mittag im Kreuzgang des Augustinerklosters, da wo Martin Luther katholischer Mönch war, bevor seine theologische Suche ihn aus dieser Kirche heraustrieb. Zum Abschluss spricht der junge Theologiestudent, der das Gebet leitet, eine Einladung aus. Sie können gerne noch bleiben, wir haben Stühle hier, begegnen Sie sich. Ein bisschen floskelhaft ist es schon, aber manchmal funktioniert es. Zum Beispiel bei den beiden älteren Menschen, die auf einer der Bänke sitzen geblieben und ins Gespräch vertieft sind.
Ja, wir haben uns gerade ausgetauscht, wo wir herkommen.
Ja, der Herr hat mich angesprochen, gefragt, wo ich herkomme. Und er war mir schon neben mir so sympathisch, weil er so laut und kräftig mitgesungen hat. Ja, war das sehr sympathisch, dass er mich dann ansprach.
Neugierige Nachfrage. Was macht es so leicht, hier ins Gespräch zu kommen?
Also für mich ist es ehrlich gesagt gar nicht leicht. Ich freue mich immer, wenn mich jemand anspricht. Aber mir selber fällt es sehr, sehr schwer, andere anzusprechen.
Das ist wahrscheinlich auch eine Mentalitätsfrage. Sehen Sie, ich bin an und für sich ein sehr kommunikativer Typ. Ja?
Der Katholikentag zielt auf diese Begegnungen. Selten ist es so einfach, mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Wobei, ganz fremd sind diese Fremden natürlich nicht, denn immerhin teilt man mit dem katholisch und dem Engagiertsein schon mal wesentliche Punkte. Manche empfinden das als kontraproduktiv.
Also es ist natürlich eine sehr homogene Zielgruppe hier, vor allem katholische Menschen und durchaus auch vielleicht ältere Menschen, als wie wir normalerweise in unseren Lokalgruppentreffen haben.
Erklärt Shirin Ahmed, Vorsitzende des deutschen Zweigs von Coexisté. Coexisté möchte junge Menschen zusammenbringen, deren religiöser Hintergrund sich unterscheidet.
Aber es sind auch etliche junge Menschen vorbeigekommen, die interessiert sind. Und mit den älteren Menschen konnten wir auf jeden Fall auch profitieren von einfach ihren Fragen und wie wir so wahrgenommen werden. Und es war auch schön zu hören, dass es noch nicht so viele Initiativen wie uns gibt und dass es dann doch durchaus auch wichtig ist, hier zu sein.
Man kann beim Katholikentag auch Menschen begegnen, die einen anderen Glauben als den katholischen haben. Aber das ist dann ein echter Programmpunkt. Christlich-muslimisches Speed-Dating etwa, bei dem Katholiken, vor allem aus Süddeutschland, auf Muslime aus Erfurt treffen.
Sie kommen dann auch gleich alle in Kontakt, ist ja ein Speed-Dating. Sie verteilen sich jetzt an die drei Tische und ungefähr alle 15 Minuten gebe ich ein Zeichen zum Wechsel.
An den Tischen beginnen sofort lebhafte Gespräche. Die christlichen Beteiligten sind deutlich in der Mehrheit. Vielleicht auch deshalb ist es oft weniger ein Austausch und mehr ein Christen fragen Muslime. Aber manchmal geht die Begegnung doch in die Tiefe. Zum Beispiel bei einem katholischen Klinikseelsorger und einer muslimischen Studentin.
Er hat mich gefragt über Pflegekräfte, die Muslim zum Beispiel sind beim Sterben. Die kommen halt nicht im Zimmer rein oder es ist so schwierig, darüber zu diskutieren. Das als Frage kam zum ersten Mal, aber ja, das konnten wir ja zusammen klären.
Und ich nehme jetzt einfach mit, dass ich genauer hinschaue und frage, worin Probleme bestehen, wenn man sich nicht verständigen kann, zum Beispiel den hohen Wert der Hoffnung auch auf Gott und auf Heilung im muslimischen Kulturkreis. Da gibt es doch noch andere Auffassungen und ich bin froh, darüber zu wissen.
Ich habe mich ganz gefreut, dass wir uns zusammengesetzt haben. Ja, ich finde das so schön fürs Zusammenleben halt, dass wir uns einander verstehen halt.
Und eigentlich lassen sich ja auch die Gespräche auf den Podien und in den Diskussionsrunden als Begegnungen bezeichnen. Inhaltliche Begegnungen. Bei denen darf es dann ruhig auch mal kontrovers zugehen. Muss es vielleicht sogar, denn wenn sich alle einig wären, wäre das bestenfalls langweilig und schlechtestenfalls gefährlich. Wie zum Beispiel bei der Debatte, wie tickt der Osten, wie tickt der Westen? Antje Tillmann, CDU-Bundestagsabgeordnete, trifft auf Steffen Dobbert, Journalist bei der Zeit.
Freunde von mir, ostdeutsche Freunde, die hatten noch nie vorher eine Frau mit Kopftuch gesehen. Und wenn man mit Psychologen und Hirnforschern spricht, dann sagt das Hirn drei Dinge, wenn es was Neues sieht. Erstens, kann ich es fressen, muss ich davor weglaufen oder kann ich mich damit paaren?
Tillmann redet weiter, Ängste müsse man aussprechen können. Dobbert erkämpft sich das Mikrofon.
Ja, tut mir leid, ist ja gut, dass wir hier, also meiner Meinung nach ist das, was Sie hier gerade erzählen, rassistisch. Also wenn Sie von Menschen mit Kopftuch reden und dann sagen, das ist fremd und man muss erst überlegen, ob man das isst oder was auch immer, was Sie gerade gesagt haben, dann finde ich das absolut deplatziert. Und
keine gute Begegnung, aber vielleicht eine notwendige. Denn zum Begegnen gehört ja auch Wahrnehmen, in welcher Situation sich mein Gegenüber gerade befindet. Paradoxerweise sind auch diejenigen, die sich um Dialog bemühen, da anfällig. Dass sie, weil der Dialog doch weitergehen muss, nicht angemessen wahrnehmen, wenn sich für manche Dialogteilnehmer die Ausgangssituation verändert hat. Doron Kiesel, Leiter der Bildungsarbeit im Zentralrat der Juden, beschreibt den 7. Oktober letzten Jahres als einen solchen Moment. Der Überfall der Hamas auf Israel habe auch die jüdischen Menschen in Deutschland bis ins Mark erschüttert. Aber
ich habe festgestellt, dass das, was uns Juden sehr wichtig ist, existenziell und elementar sehr wichtig ist, hier von einem Großteil der Gesellschaft nicht mal zur Kenntnis genommen wird, ganz zu schweigen von dem Fehlen einer Empathie.
Interreligiöser Dialog als Konfliktfeld und Brückenbauer hat die Veranstaltung beim Katholikentag im Untertitel. Man darf es sich nicht zu leicht machen und nur auf das Brückenbauen schauen wollen, mahnt Kiesel.
Für mich gehört zu dem interreligiösen und interkulturellen Dialog auch das Scheitern.
Was dann noch weiterhilft? Vielleicht nur radikale Ehrlichkeit und Freundschaft, die über ein Zweckbündnis hinausgeht.
Ich bin sehr gespannt, Tarek, auf deine Worte jetzt. Mit Tarek Badawiam verbindet mich genau die Perspektive und die Hoffnung, dass es noch einen Raum geben wird für diese Option oder für diese Hoffnung. Dankeschön.
Tarek Badawiam ist islamischer Religionspädagoge an der Universität Erlangen.
Ich lasse so bewusst ein paar Sekunden vergehen, dass es mal ankommt.
Und dann reagiert Badawia nicht mit Beschwichtigung, sondern mit radikaler Ehrlichkeit und einer vorsichtigen Perspektive über die Situation hinaus.
Weil mir ein Vers aus dem Koran direkt in den Sinn gekommen ist, der lautet: Wenn du ein Zeichen des Friedens wahrnimmst, dann greif zu. In dem Moment, wo du wahrnimmst, dass dein Gegenüber das Gespräch sucht, lass die Chance nicht entgehen.
Spätestens hier wird klar, Begegnung ist nicht nur fröhliches Winken und kurze Freude für den Moment. Begegnung ist in ihren besten Momenten eine Chance für Frieden.
Und das haben wir ja schon mehrfach gehört, um Frieden ging es ganz besonders bei diesem Katholikentag. Religion im Radio gibt es immer sonntags um 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und in unserem Schwesterprogramm, dem Deutschlandfunk, gibt es die Sendung Tag für Tag immer werktags um 9.35 Uhr. Und die Kolleginnen und Kollegen haben übrigens am 30. und 31. Mai auch live vom Katholikentag hier aus Erfurt berichtet. Die Sendungen finden Sie natürlich in unserer DLF Audiothek-App.